Ich möchte beten. Ja, Herr, danke, dass das gilt, dass wir uns freuen können, weil du, der auferstandene Herr, gegenwärtig bist, weil du lebst, weil du den Tod besiegt hast und weil du uns eine ewige Perspektive gibst für unser Leben. Wir danken dir, dass uns das Mut machen kann für unseren Alltag. Und wir danken dir, dass wir in deinem Wort immer wieder ermutigt werden. Und so schenk es uns auch jetzt miteinander, dass du uns dein Wort aufschließt, so wie es jeder von uns braucht. Du siehst uns so ganz persönlich, weißt, was uns bewegt. Und wir danken dir, dass du hineinreden kannst in unser Leben, weil dein Wort lebendig ist und kräftig. Und weil du der Herr bist, der ein Wort für unser Herz hat. Danke dafür. Amen. Dass Jesus in der Kraft des Vaters stärker ist als die Macht des Todes, das hat er schon vor seiner eigenen Auferstehung bewiesen. Und davon lesen wir in Lukas 8. Und darum soll es heute gehen. Lukas 8, in diesem Kapitel, da erfahren wir von einer Auferweckung. Ein Mädchen, ein Kind, war tot und wurde wieder lebendig. Ein Wunder. Ein Wunder, mit dem Jesus seine Vollmacht zeigte. Ich möchte dieses Geschehen mit Ihnen in einzelnen Abschnitten genauer betrachten. Wir gehen hinein in den Text in Lukas 8. Und ich habe den ersten Teil überschrieben. Da ist Hoffnung, weil Jesus wird erwartet. Hoffnung, Jesus wird erwartet. Ich lese Lukas 8, Vers 40 bis 42. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren. Die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Jesus wird erwartet. Und was dann geschieht im Folgenden, das lässt uns erkennen. Zunächst einmal war da Hoffnung. Jairus, er hatte Hoffnung. Und deshalb ging er zu Jesus. Wer ist dieser Jairus? Schauen wir kurz einmal an, was wir von ihm wissen. Ein Synagogenvorsteher, also der Leiter einer Synagoge. Er predigte nicht selber, aber er hatte die Aufsicht über den Gottesdienst. Also er sorgte dafür, dass beim Gottesdienst alles in Ordnung war und dass das Gebäude instand gehalten wurde, dass alles gut verwaltet wurde. Er hatte die Oberaufsicht. Eine wichtige Person. Eine wichtige Position, gewählt von den Ältesten der Gemeinde. Manche Ausleger vermuten, er könnte ein Pharisäer sein. Auf jeden Fall gehört er aber zur Führungsschicht. Ein gläubiger, gottesfürchtiger Mann, der eine wichtige Aufgabe in der Synagoge hatte und diese bestimmt auch ernst nahm. Die Bedeutung seines Namens auch interessant. Gott wird erleuchten. Ich denke gerade, ist echt ein schöner Name, Gott wird erleuchten. Jairus, er kommt zu Jesus. Und da ist jetzt Jesus, er wird bereits erwartet von vielen, wie es so oft war. Viele waren zusammengekommen, um Jesus zu sehen. Und so hat Jairus wohl auch davon erfahren und hat Jesus jetzt auch erwartet. Er hat gehört, dass er kommt und nun geht er zu Jesus. Und er bittet ihn. Er bittet ihn, zu ihm in sein Haus zu kommen. Er, der Synagogenvorsteher, er geht zum Wanderprediger. Und er fällt nieder. Er fällt vor Jesus nieder, ihm zu Füßen. Ein Mann der oberen Führungsschicht. Warum wirft sich dieser angesehene Mann nieder? Und das in der Öffentlichkeit, vor Jesus. Er scheut sich nicht vor allen Leuten aus der Stadt, die ihn ja kennen, zu Jesus zu kommen und Hilfe von ihm zu erwarten. Er hat ein dringendes Anliegen, ein bedrückendes Anliegen. Sein einziges Kind, 12 Jahre alt, ist todkrank. Und somit liegt eigentlich die Zukunft, die Hoffnung für die Familie, das Liebste, was die Eltern haben, im Sterben. Da ist Unheil über die Familie gekommen. Und wir sehen hier, was wir vielleicht in unserem Leben auch schon erfahren haben. Auch glaubende Leute kann ein Unheil treffen. Auch bei Menschen, die Gott ehren, die ihn achten, die ihm dienen, geht nicht immer alles gut. Da gibt es Unglück und Leid. Und auch wir Glaubenden, wir leben in dieser Welt, die nach dem Sündenfall von Krankheit, Not und Elend betroffen ist. Wenn wir glauben, ist es keine Garantie, dass es uns immer gut geht. Das erlebt Jairus mit seiner Familie auch. Aber er hat Hoffnung. Und seine Hoffnung heißt Jesus. Er setzt seine ganze Hoffnung auf ihn. Jesus, komm und hilf. Das ist seine Bitte. Vielleicht die letzte Möglichkeit. Er traut es Jesus zu, dass er etwas tun kann, dass er sein Kind gesund machen kann, auch wenn sie schon in den letzten Zügen ist. Sein Entschluss, sich an Jesus zu wenden, zeigt auch schon sein Vertrauen zu Jesus. Er wendet sich an ihn, das ist die richtige Adresse. Entscheidend ist, zu Jesus zu gehen. Mit der Not, mit dem, was in unserem Leben geschieht, mit dem, was ja auch wir erfahren, erleben. Wir dürfen zu Jesus gehen und wir dürfen ihn bitten, komm und hilf. Jairus wendet sich an den, der wirklich helfen kann. Weil Jesus da ist, gibt es noch Hoffnung. Von Jesus Hilfe erwarten und auf ihn warten, die Hoffnung auf ihn setzen. Das ist das Beste, was wir auch tun können. Und entscheidend ist, dass wir auch uns immer wieder bewusst machen, weil Jesus da ist, gibt es Hoffnung. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, so haben wir es gelesen im Wochenspruch. Wir dürfen ebenso bitten, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Wo vielleicht kein Mensch mehr helfen kann, da kann er hineinkommen und mir helfen und mir beistehen. Und da habe ich mich gefragt, wo brauche ich denn gerade Hilfe von Jesus? Oder vielleicht Wegweisung oder einen Rat oder Trost oder Kraft. Manchmal sind es ganz alltägliche Dinge. Da müssen wir eine Aufgabe bewältigen, die vor uns steht. Manchmal sind es weitreichende Dinge, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht auch weitreichende Folgen haben. Und manchmal sind es auch persönliche Dinge, wo wir vielleicht eine Sache bereinigen müssen mit einem Menschen. Wo brauche ich gerade Hilfe von Jesus? Vielleicht nehmen wir uns einen Augenblick Zeit in der Stille, dass wir uns das für uns ganz persönlich bedenken können und auch sagen können, Jesus, da brauche ich deine Hilfe, deinen Rat, deinen Trost. Und da möchte ich mich jetzt an dich wenden. Jesus will hineinkommen in unser Leben mit seiner umfassenden Hilfe und doch mit seiner persönlichen Hilfe. Und ich finde es immer wieder so genial, das sehen wir auch hier. Jesus kommt und da sind ganz viele Menschen. Aber er sieht den Einzelnen. Er sieht nicht nur die Masse und die vielen, sondern er sieht den Einzelnen, was diesen bewegt. Und so sieht er uns ganz persönlich, in jeder Situation. Und da, wo ich mir selber nicht mehr helfen kann, da darf ich kommen. Und das Gute ist, er sagt da nicht, naja, du hättest ja auch ein bisschen früher kommen können, jetzt, wo es schon fast zu spät ist, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, wo du mit deinem Latein am Ende bist, da brauchst du eigentlich auch nicht mehr kommen. Schau, wie du zurechtkommst. Nein, das sagt er nicht. Ich denke mir immer wieder, und ich ertappe mich da auch immer wieder dabei, man versucht so oft, es selber irgendwie zu lösen, und dann, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann kommt man zu Jesus. Da habe ich gedacht, ja, man könnte eigentlich schon viel früher kommen. Aber er weist uns nicht ab, in welcher Lage wir auch sind. Und so sieht er jetzt Jairus und er hört ihn an und er will mitgehen zu ihm. Und auf dem Weg zu dessen Haus wird er aber aufgehalten. Da kommt es zu einer Begegnung, das möchte ich jetzt nicht lesen, sondern kurz zusammenfassen. Eine Frau ist auch in der Menge, die schon jahrelang an Blutungen leidet. Und sie berührt das Gewand von Jesus und von ihm geht eine Kraft aus und sie ist geheilt. Und Jesus merkt es und redet mit der Frau. Und sie haben ein kurzes Gespräch, als Jesus eben auf dem Weg zu Jairus ist. Und dann möchte ich weiterlesen. Es geht weiter in Vers 49. Und durch diese vielleicht kurze Begegnung, wo Jesus aufgehalten wurde, kommt es jetzt eben zu einer Situation, die ich überschrieben habe mit, da ist Verzweiflung, es ist zu spät. Da heißt es in Vers 49, als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Ein Vers, der alles verändert für Jairus. Eine Aussage dieses einen, der kommt aus seinem Haus und er bringt diese schreckliche Nachricht. Das Kind ist tot. Die Situation hat sich zum Schlimmsten gewendet. Der Meister braucht nicht mehr zu kommen. Eine traurige Aussage. Letztendlich sagt sie aus, jede Hilfe kommt zu spät. Es ist alles aus. Keiner kann mehr helfen, auch Jesus nicht. Selbst er ist dadurch wohl machtlos. Jesus, bemühe dich nicht mehr. So könnte man sagen. Der Tod hat das Leben ausgelöscht. Keine Hoffnung mehr. Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung will sich breit machen. Begrabene Hoffnung. So haben es auch die Jünger erlebt, später beim Tod Jesu. Mit dem Stein vor dem Grab, da waren auch ihre Hoffnungen begraben. Es hat keinen Sinn mehr. Es ist alles aus. Hermann Traub, er hat sehr viele schöne Texte geschrieben, sagt das so. Alle Hoffnungen begraben, alle Träume ausgeträumt, alle Pläne sich zerschlagen, alle Züge längst versäumt. Dann bleibt die Nacht mit ihrer Macht, aus der dich keiner holt. Begrabene Hoffnungen. Wo habe ich schon Hoffnungen begraben? Welche Hoffnungen sind mir verloren gegangen? Auch das habe ich mich gefragt. Vielleicht im Blick auf Beziehungen. Da ist ein Konflikt mit jemandem, wo ich denke, das kann man nicht mehr lösen. Da ist keine Hoffnung. Oder da ist jemand, für den ich schon Jahre, Jahrzehnte bete und irgendwie die Hoffnung verliere, dass sich noch was ändert, dass er zum Glauben findet. Vielleicht habe ich Hoffnungen begraben im Blick auf eine Situation am Arbeitsplatz, wo es schwierig ist, wo ich mir vielleicht ganz andere Dinge erhofft habe. Und jetzt kommt es anders. Oder in der Familie, wo Dinge geschehen, die ich auch nicht einordnen kann. Wo ich auch irgendwo resigniert habe. Und manchmal geht es einem ja so, dass man auch Hoffnungen begräbt im Blick auf sich selber. Wenn man immer wieder an derselben Stelle versagt, wenn man immer wieder schmerzlich auch seine Schwächen spürt und denkt, da ändert sich nichts, wie komme ich denn da weiter? Oder wenn ich irgendwo merke, ich bin da gebunden und ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Das können Situationen sein, wo wir Hoffnungen begraben. Und da kann auch schnell das Denken kommen, das hat ja alles keinen Sinn. Und vielleicht sogar der Gedanke, warum soll ich denn jetzt noch beten? Vielleicht ändert sich dann auch nichts. Und es ist vielleicht auch gar nicht mehr nötig, dass ich Jesus behellige. Jesus, bemühe dich nicht mehr. Wir resignieren dann aufgrund unserer eigenen Ohnmacht und übertragen das vielleicht sogar auf Jesus, dass wir denken, da kann er auch nichts mehr machen. Wir sind in vielem ohnmächtig, das stimmt. Und vor allem sind wir machtlos angesichts des Todes. Da können wir nichts ausrichten, auch wenn wir noch so sehr gegen den Tod ankämpfen. Und wir erkennen, gerade an dem Punkt schmerzlich immer wieder, dass vieles nicht in unserer Hand liegt und dass es schon gar nicht in unserer Macht liegt. Und dann ist es wirklich so, dass unser Lebensschiffchen manchmal droht zu kentern, dass die Wellen über uns zusammenschlagen. Und wenn wir dann auf diese Wellen schauen oder auf uns, dann sind wir schnell entmutigt und resigniert. Dann geben wir die Hoffnung auf. Wir hatten früher in der Jungschar immer mit den Kindern ein Lieblingslied. Und da ging es um den sinkenden Petrus. Petrus, sieh nur zu Jesus. Sieh nicht auf die Wellen, den Wind und das Meer. Petrus, sieh nur zu Jesus. Das ist das, was wir auch tun können in so einer Situation. Denn sollen wir denn wirklich die Hoffnung aufgeben? Ohne Hoffnung können wir doch eigentlich nicht leben. Ohne Hoffnung sind wir ohne Perspektive und wir ergeben uns in unser Schicksal. Wir brauchen Hoffnung. Peter Hane sagt es mal so treffend: Hoffnung ist Sauerstoff fürs Leben. Ohne geht es nicht. Solange ich atme, hoffe ich, heißt es in einem lateinischen Sprichwort. Was kann uns wieder Hoffnung geben? Was richtet uns wieder auf? Oder besser gesagt, wer richtet uns auf? Sieh nur zu Jesus. Denn, so schreibt Hermann Traub weiter in seinem Text, Jesus hat das Grab verlassen. Die Fesseln des Todes sind gesprengt. Er steht vor mir und ich kann es kaum fassen, was für ein neues Licht er in mein Leben bringt. Jesus, er ist immer noch da. Er, der den Tod überwunden hat. Er ist mit seinen Möglichkeiten nicht am Ende, auch wenn wir es sind. Seine Möglichkeiten sind viel größer. Und so geht er nicht von Jairus weg, als diese Nachricht kommt, sondern er geht mit ihm. Er lässt ihn nicht allein. Heute stand ein Satz in unserem Bibelleseheft Zeit mit Gott, der drückt genau das auch nochmal aus. Da geht es ja gerade um das Thema in der Apostelgeschichte, die Reise von Paulus nach Rom und wie sie mit dem Schiff wirklich in Todesnot geraten. Und da heißt es, inmitten des Untergangs, der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, gibt es eine Insel der Rettung. Jesus, der gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Eine Insel der Rettung, die gibt es. Und so sieht Jesus unsere hoffnungslosen Lagen. Wenn wir keine Antwort finden, wenn wir vielleicht nachts manchmal wach liegen und darüber grübeln, wo wir eine Antwort herbekommen. Er versteht uns, denn er hat es selber alles durchgemacht. Not, Angst, Verzweiflung, Verlassenheit, Tod. Er hat es durchgemacht in Gethsemane und am Kreuz. Und so hat er menschliche Not erlebt, so wie wir, bei sich selber und bei anderen. Und er ist nicht daran vorbeigegangen. Jesus kommt hinein, er geht mit Jairus in sein Leben hinein, in seine Not hinein. Und mit sich selber bringt er wieder die Hoffnung mit. Und das darf Jairus erleben mit seiner Familie. Jesus ist immer noch da, gerade in dieser verzweifelten Situation. Und er geht mit Jairus mit. Und nun lesen wir die Verse 49 bis 56. Und das ist das Dritte und das ist das Wunderbare. Es gibt Rettung. Jesus bringt das Leben zurück. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder, und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Etwas Unglaubliches geschieht in diesem Wunder. Jairus und seine Familie erleben es mit Jesus. Jesus bringt das Leben zurück. Für ihn ist die Situation nicht hoffnungslos. Nachdem diese Nachricht kam, dass das Kind tot ist, reagiert Jesus sofort. Und was sagt er zu Jairus? Fürchte dich nicht, glaube nur, und deine Tochter wird gesund. Oder wie es genau übersetzt heißt, wird gerettet. Fürchte dich nicht, glaube nur. Er fordert also Jairus zum Vertrauen und Glauben auf. Und dieser kann eigentlich auch gar nichts mehr außer Glauben und Vertrauen. Jesus tröstet und ermutigt ihn zugleich. Halte am Glauben fest, auch wenn alles dagegen spricht. Dennoch bleibe ich stets bei dir, so lesen wir es in einem Psalm. Halte am Glauben fest. Es ist nicht alles aus, auch wenn es so aussieht. Jesus will uns immer wieder ermutigen zu diesem Vertrauen. Hab keine Angst, vertraue mir. Und unser Vertrauen ist ja gerade da gefordert, wo es schwierig ist. Gerade dann gilt es festzuhalten, ihn nicht wegzuschicken, sondern sich weiter an ihn zu wenden und mit ihm zu rechnen. Auch da habe ich mir wieder eine Frage gestellt: Was traue ich Jesus zu? Was traue ich ihm eigentlich zu, was er kann? Denken wir nicht manchmal ziemlich klein von Jesus? Und seine Jünger haben das übrigens auch getan. Er sagt ja auch mal zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was fürchtet ihr euch? Das war auch bei einem Sturm, da saßen sie auch im Boot miteinander. Und das Schiffchen drohte unterzugehen und zu kentern. Jesus kann, wo wir nichts mehr ausrichten können. Was traue ich ihm zu? Er kommt und er sieht das Mädchen. Und was sagt er jetzt zu denen, die dort sind? Er sagt, es schläft. Ist ein bisschen merkwürdig. Das Mädchen ist doch tot und die anderen lachen über ihn, weil sie sehen, dass das Mädchen schläft nicht nur. Aber Jesus kann das sagen, weil er weiß, er kann dieses Mädchen ins Leben zurückholen. Der Zustand, in dem sie jetzt ist, ist gerade nur vorübergehend. Und nun geschieht dieses Unvorstellbare, Unbegreifliche. Auf das Wort Jesu hin: Kind, steh auf, kommt das Leben in das Mädchen zurück. Jesus bezwingt den Tod und er zwingt den Tod, das Mädchen wieder freizugeben. Und wir sehen da, Jesus kann alles wenden, so wie er es bei Lazarus auch getan hat. So wie er es bei dem Jungen in Nain, der auch zur Beerdigung getragen wurde, getan hat. Selbst da, wo es wirklich menschlich gesehen total aus ist, da kann er es wenden. Die Vollmacht Jesu reicht bis in den Bereich des Todes hinein. Und das macht er hier schon zeichenhaft deutlich, vor der Auferstehung. Dieses Auferweckungswunder ist wieder ein Erweis und ein Beweis seiner Vollmacht und auch seiner Macht. Das Wunder offenbart hier seine Göttlichkeit. Jesus, er kann alles wenden. Er kann es. Das wissen wir. Und daran halten wir uns auch immer wieder fest. Wir wissen aber auch, er wendet nicht immer alles, obwohl er es könnte. Wir erleben auch andere Situationen, wo er vielleicht nicht eingreift, wo sich nichts verändert. Und da sind wir wieder an dem Punkt, bleiben wir dann an ihm, dass wir von ihm wieder die Hoffnung haben, dass er der ist, der uns, auch wenn sich nichts ändert, durchbringt. Er ist der, der an unserer Seite sein will. Und das gilt für jede Situation. Und auch, wenn er manche Not nicht wendet, dann hilft er uns, es auszuhalten, es durchzustehen. Und dann will er gerade da besondere Kraft geben. Aber hier sehen wir, die Macht über den Tod ist Jesus schon vor seinem Ostersieg gegeben. Es geht um mehr als um die Auferweckung eines Mädchens. Es geht um die Machtfrage zwischen Leben und Tod. Und diese Machtfrage ist geklärt. Und das gibt uns die Perspektive über alle menschliche Not hinaus, die wir hier in unserem Leben haben und die wir vielleicht aushalten müssen, wo sich nichts wendet. Das ist die entscheidende Hoffnung. Die Hoffnung über den Tod hinaus. Am Ostermorgen hat Christus die Tür zum Leben aufgestoßen, für alle, die an ihn glauben. Jesus sagt, glaube und du wirst gerettet. Glaube und du wirst leben. Glauben heißt Jesus vertrauen, auf seine Zusagen bauen und sich ihm anvertrauen. Und wenn wir glauben, dann werden wir durch den Tod hindurch ins Leben zurückkehren, in das ewige Leben bei ihm. Das hat er verheißen. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod hier in dieser Welt ist nicht das Letzte. Es gibt Hoffnung über den Tod hinaus, Hoffnung, die bleibt. Denn Jesus hat das Grab verlassen. Er steht vor mir und ich kann es kaum fassen, was für ein neues Licht er in mein Leben bringt. Unsere Hoffnung ist verankert in der Auferstehung Jesu. Das gilt. Das ist eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Der auferstandene Herr hat für uns eine ewige Zukunft bereit. Und das kann uns immer wieder über all der Not und der Verzweiflung in dieser Welt hinaus eine Perspektive geben. Eine Perspektive, die wir brauchen für unser Leben. Daran dürfen wir uns halten. Und da kommen wir zu unserem Wochenspruch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wodurch? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das gilt. Von der Krippe übers Kreuz zum leeren Grab. Wir haben die Auferstehungshoffnung. Wir dürfen im Licht der Auferstehung leben. Und dadurch kann auch immer wieder in unser Leben hineinkommen das Licht, das wir brauchen. Für unsere Tage, für unsere nächsten Schritte. Und dadurch kann die Freude hineinkommen, die Jesus mitbringt. Der Friede, den wir auch brauchen in dieser friedelosen Welt und manchmal in unserem kleinen friedelosen Alltag, wo uns ja auch Dinge begegnen, die uns aus diesem Frieden herausbringen wollen. Wir dürfen im Licht der Auferstehung leben. Das ist das, woran wir uns halten dürfen, für Zeit und Ewigkeit. Und dieses Licht leuchtet uns bis in die Ewigkeit hinein. Mit Worten von Kurt Heimbucher möchte ich schließen. Er fasst es wunderbar zusammen, welche Perspektive wir als Christen in dieser Welt haben. Und was wir auch weitergeben dürfen an die Menschen, die oft so hoffnungslos leben, die oft auch resigniert sind und nicht wissen, wohin es geht. Kurt Heimbucher sagt, wir dürfen im Licht der Auferstehung leben. Denn der Herr, an den wir Christen glauben, er lebt und kommt wieder. Ihm gehört die Zukunft. Er spricht das letzte Wort über die Menschheit. Am Ende der Zeit steht kein Versinken der Menschen in die dunkle Nacht des Nichts. Am Ende ist ein neuer Anfang. Am Ende steht Christus, der Herr. Wir müssen also nicht resignieren. Wir müssen unterwegs nicht verzweifeln oder gar den Kopf in den Sand stecken. Wir wissen doch, dass keine Macht der Welt Christus aus dem Konzept bringen kann. Und so brauchen wir nicht ängstlich ins Morgen zu gehen, wenn wir Christus angehören. Er nimmt uns mit in seine Zukunft. Dafür verbirgt er sich, denn er hält sein Wort. Deshalb lassen wir uns nicht unterkriegen von den Ängsten und Problemen unserer Welt und Zeit. Denn wir dürfen im Licht der Auferstehung leben. Es gibt Hoffnung, auch in Verzweiflung, weil es durch Jesus Rettung gibt. Ich möchte gern noch beten. Ja, Herr, und dafür danken wir dir, dass du uns diese Perspektive schenkst, diese Hoffnung, diese Zukunft mit dir. Und du weißt auch, wo wir in der Gefahr stehen, manchmal Hoffnung zu verlieren, zu resignieren, mutlos zu werden. Aber danke, dass du uns ermutigst. Danke, dass du Not wenden kannst. Und danke, dass du aber auch da, wo sich die Not nicht wendet, gerade da sein willst, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Und es schenk uns da, wo wir es so ganz besonders brauchen. Und hilf uns, dass wir am Vertrauen bleiben und dass wir den Blick auf dich haben. Danke, dass wir aufsehen dürfen auf dich, unseren Herrn. Vielen Dank, Herr, dass du lebendig bist und dass du der bist, der über allem steht und uns diese Zukunft eröffnet. Danke dafür. Amen. Das Licht unseres Herrn Jesus leuchte euch in eurem Leben. Die Liebe unseres Herrn Jesus erhalte euch in seiner Nähe. Die Kraft unseres Herrn Jesus stärke euch in eurem Dienst. Die Freude unseres Herrn Jesus erfülle eure Herzen. Der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne euch jetzt und in Ewigkeit. Amen.